Wenn man wie ich oder wir in Pension ist, dann hat man große Freiheiten. Heißt, wir fahren durch unsere kirchliche Landschaft, feiern Gottesdienste mit oder halten welche. Und immer wenn wir dran sind, ich sage jetzt mal wir beide, dann habe ich gemerkt im Lauf der letzten Jahre, zum Beispiel wenn ich zu Ihnen komme, eingeladen werde, ich brauche Ihnen nichts groß Neues zu erzählen, sondern ich möchte erinnern. Erinnern an Wahrheiten unseres Glaubens, möchte motivieren, dass wir diesen Glauben auch leben. Das ist heute mein Ziel von dem, was ich Ihnen gern sagen möchte. Und mir ist etwas aufgefallen bei einem dieser Gottesdienstbesuche in einem kleinen Dorf, nicht im Dekanat Ansbach. Das habe ich seit meiner Kindheit praktisch nicht mehr erlebt. Wir fahren dahin und dann laufen die Menschen durchs Dorf und haben dieses Buch unterm Arm. Was sagt Ihnen das, wenn jemand mit so einem Buch marschiert? Der geht in seine Kirche. Ich kenne das aus Oberfranken mit dem Gotteslob. Heute, als ich hergefahren bin, waren in Burg Oberbach, wenn ich mich nicht getäuscht habe, auch ein paar Menschen mit dem kleinen grünen Gotteslob unterwegs. Dann habe ich Ihnen noch was mitgebracht. An was denken Sie, wenn Sie das sehen? Treffer. Spielvereinigung, bin ich geboren, stehe ich dazu. Ja, gibt andere, die das anders sehen, aber wenn man so einen Schal sieht, und es war früher noch heftiger, David, von Oberfranken runter, dann hast du meistens rote Schals gesehen, von Bamberg Richtung Nürnberg, sind die Klubberer zum Heimspiel gefahren. Oder wir sind zu den Kindern nach Stuttgart auf der Autobahn. Das hat man halt früher so gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt noch so macht. Man hat den Schal in der Windschutzscheibe festgemacht und man wusste, da fährt einer von, keine Ahnung. Gibt es etwas, und das ist meine Frage an Sie, müssen Sie nicht beantworten. Woran man bei Ihnen erkennt, oder bei mir, dass wir Christen sind. Wir haben keinen Schal, den wir ins Auto hängen. Ein Gesangbuch haben wir wahrscheinlich schon, aber nicht immer dabei. Woran erkennt man uns Christen in dieser Welt? Wir haben jetzt das letzte Lied gesungen von der Erlösung. Und da gab es schon mal kluge Leute, die gesagt haben, ja, wenn das wahr wäre mit diesem christlichen Gott und der Erlösung, dann müssten die Christen ja viel erlöster ausschauen. Woran erkennt man das, dass mein Glaube und mein Leben eine Einheit sind und dass es andere auch merken? Das ist keine neue Frage, sondern diese Frage hat schon die ersten Christen bewegt. Zum Beispiel den Jakobus. Er hat Jesus erlebt, ganz eng als Jünger, und hat bei diesem Jesus entdeckt, predigen und tun, da passte kein Blatt dazwischen, das war eins. Und dann hat dieser Jakobus einen Brief geschrieben an Christen und hat gesagt, das möchte ich auch, dass man weiß, dass man sieht, dass man wahrnimmt, dass ihr an Jesus glaubt, tief in eurem Herzen, und dass man das auch merkt in der damaligen Gesellschaft. Und darum lese ich aus diesem Jakobusbrief, wo er schreibt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Denn so jemand ist ein Hörer des Wortes und nicht ein Täter. Der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Und nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er gestaltet war. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt, der ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter. Und der wird selig sein in seiner Tat. Und so ist auch der Glauben, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Also dieser Jakobus schreibt nicht an Menschen, die Jesus nicht kennen, die ihren Glauben nicht leben, sondern er schreibt an eine christliche Gemeinde, an Frauen und Männer. Und er möchte genau das, was ich für mich und für uns heute auch will, ermutigen: Lebt euren Glauben, macht ihn erkennbar. Wenn ich Spielvereinigung-Fan bin, also ich meine jetzt Fürth, dann habe ich einen grünen Schal. Wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe, trage ich mein Gesangbuch nicht versteckt, sondern ich zeig's, ja. Und das Schöne an diesem Jakobus und diesen wenigen Worten, die aufrütteln sollen, er zeigt auch, wie das gehen kann. Denn die Grundlage für ein Leben in Einheit von Worten und Taten, sagt Jakobus, seid Hörer des Wortes Gottes. Heute Morgen sehe ich das so. Da sind Sie Hörerinnen und Hörer dieser biblischen Botschaft. Wenn Sie heimgehen, sind Sie das auch. Weil ich überzeugt bin, dass bei Ihnen daheim irgendwo eine Bibel ist. Wir sind das Land der Reformation. Die Bibel ist immer noch das meistverkaufte Buch Deutschlands, aber gleichzeitig auch das meistverstaubte Buch, weil es nicht gelesen wird. Dabei ist die Bibel ein lebendiges Buch. Gott redet durch sie. Gott verspricht durch dieses Wort, das nicht leer zurückkommen wird, wenn wir es uns aneignen. Trost, Stärke, Hoffnung, Weisheit, Freude und eine klare Orientierung. Jakobus möchte, dass wir als Christen bibellesende, Wort Gottes hörende Menschen sind. Das Wort im Griechischen, das da steht, das hat auch noch eine andere Bedeutung. Es kommt aus dem Bereich der Gastfreundschaft. Also wenn ich einen Gast aufnehme, dann soll er bei mir herzlich willkommen sein, in unserem Haus. Die Bibel soll ein gern gesehener Gast in ihrem Haus und in ihrem Leben sein. Jede Predigt, daran glaube ich, weil ich das so lese, die aus der Bibel heraus ihren Inhalt hat, kommt nicht leer zurück. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt, die christliche Predigt, aus dem Wort Gottes. Und jedes Lesen in der Bibel von Ihnen daheim schafft eine Kommunikationssituation mit Gott. Und das will er. Er will hineinreden in unser Leben. Und darum ist Bibellesen nichts für Fromme. Bin mal von einer Konfirmandenfreizeit am Bodenseehof heimgefahren. War in Oberfranken, kommt am nächsten Tag eine Mutter. Freizeit war vorbei. Herr Stiegler, was haben Sie mit meiner Tochter gemacht? Bin ich erst mal erschrocken. Habe ich gesagt, ich habe nichts gemacht mit Ihrem Kind. Wir waren jetzt, wissen Sie doch, na, die hat jetzt eine Bibel auf dem Nachtkästler liegen. Was haben Sie denn mit der gemacht? Dann habe ich gesagt, finde ich stark. Dann haben wir das Richtige gemacht. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Aber verstehen Sie, Bibel lesen mit der Losung oder einem anderen Bibelleseplan, Sie alle sind internetfähig, ist nichts, was außergewöhnlich ist. Diese Mama hat Sorge gehabt, dass jetzt ihre Tochter ein wenig abdriftet. Wir haben dann lang geredet Ich weiß nicht, ob sie es ganz verstanden hat und ob sie es angenommen hat, aber Predigt hören, Bibel lesen, schafft eine Kommunikationssituation mit Gott, den wir immer besser kennenlernen sollen, der immer mehr Raum in unserem Leben haben soll und dessen Wort für uns wie das tägliche Brot ist. Da denken Sie auch nicht groß drüber nach, das essen Sie einfach. Und so sollte es mit dem Bibellesen sein. Dieses Wort Gottes, das uns in die Kommunikation mit Gott hineinbringt. Das wollte dieser Jakobus. Und das möchte ich Ihnen heute Morgen in seinem Namen nahelegen. Das ist die erste Grundlage für ein Leben authentisch als Christ, das man merkt, das man spürt, von dem man etwas wahrnimmt. Das zweite ist, betrachte dein Leben im Spiegel dieses Wortes. Müssen Sie jetzt auch nicht beantworten, aber ich habe mich heute früh für Sie, habe mir die Haare gewaschen, weil es halt von der Nacht her ein wenig zampatscht war. So viel habe ich nicht mehr davon. Und dann habe ich mich im Spiegel angeschaut. Wie Sie vielleicht auch. Das sind Äußerlichkeiten. Was Jakobus hier meint ist, wenn wir das Wort Gottes als unseren Spiegel fürs Leben nehmen, geht es nicht um Haare, sondern da geht es um unser Herz. Ich habe nicht wenige Menschen getroffen im Laufe meines Lebens, die schon die Kirche wollten und immer noch wollen. Aber ich habe auch Menschen getroffen, die gesagt haben, aber das, was Sie sagen, das ist zu arg. Da müsste ich mich ja ändern. Die haben den Willen Gottes wahrgenommen. Aber es passt einfach nicht, was ich gestern gehört habe. Es gibt ein Dorf in Mittelfranken, das verstritten ist mit dem anderen Dorf. Und der eine in dem Dorf A macht sogar die Rollladen zu, immer. Er will keine Luft, wenn der Wind von dort weht, bei sich haben. Ja, Sie lachen. Ich stand und habe mir gedacht, es gibt's. Und vielleicht kennen Sie das ja auch. Streit mit Nachbarn, Lüge bei der Steuererklärung, die Gestaltung des Sonntags. Die Bibel hält uns einen Spiegel vor. Aber nicht, um uns klein zu machen, sondern um uns schöner zu machen, innerlich klarer zu machen. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht und es ist schärfer als das schärfste geschliffene Schwert. Es dringt durch, die Gelenke werden durchtrennt, Mark und Knochen. So blickt dieser Gott in uns hinein, wenn wir uns seinem Wort aussetzen. Und das, was die Menschen nicht kapieren, das hat auch die Mama von der Konfirmandin damals nicht so ganz annehmen können. Wenn diese Bibel zu uns spricht, dann wird uns doch nichts vorenthalten, sondern dann werden wir auf den Weg des Lebens gesetzt. Dann werden wir eingeladen, dass dieser Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes an uns etwas tun darf, was man dann auch merkt. Er arbeitet an uns. God is working. Und er möchte uns zu einem authentischen Lebensstil führen, wo Reden und Hören eine Einheit sind. Und jetzt habe ich lang überlegt, ob ich das mache, aber ich tue es mit einem dritten Gedankengang. Reagiere auf Gottes Wort und handle danach. Und das ist etwas ganz Praktisches und auch Aktuelles. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Es geht nicht darum, dass wir die Bibel lesen als ein theoretisches Buch, in dem wir viel Theologie entdecken, in dem wir viele tiefe Gedanken haben. Nein, es geht darum, dass das Gehörte im Alltag von uns klar und deutlich sichtbar wird. Und hier steht einer vor Ihnen, ich mache das schon, ich mag es nicht aggressiv und ich mag es auch nicht immer in der Öffentlichkeit, das wird mir manchmal vorgeworfen, aber die biblischen Werte und die biblischen Wahrheiten, wenn man danach gefragt wird, wenn ich danach gefragt werde, dann sage ich es auch. Es ist einige Jahre her in der Orangerie. Es gab in Ansbach mal einen katholischen Kardinal, der im evangelischen Dekanat geboren ist. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr Brandmüller, der ist auch noch nicht gestorben, lebt jetzt in Rom. Der war da, die Stadt hat ihn eingeladen und uns als damalige Bewohner seines Geburtshauses auch. Es war ein hoher bayerischer Politiker, der heute immer noch im Amt ist, nicht der Söder, der war auch da. Und dann haben wir uns unterhalten. Und dann kamen wir damals schon auf alles Mögliche. Und da hatte die EKD ein Familienpapier herausgegeben. Und Brandmüller hat gesagt, das, was da drin steht, das kann ich nicht akzeptieren. Und ich habe mich an Brandmüller angeschlossen, denn darin stand, dass Ehe eine Beziehung nach biblischem Maßstab von Mann und Frau ist. Dass wir jeden Menschen akzeptieren, der das nicht so lebt. Und dass wir uns vor jeden Menschen stellen, um ihn zu schützen. Das ist für Christen eine Selbstverständlichkeit, weil wir die Würde eines jeden Menschen achten. Aber diese Beziehung von Frau und Mann, das ist der alleinige biblische Inhalt von Ehe. Und alle anderen Ausweitungen sind sie nicht. Hinterher kam dieser bayerische Politiker und hat gesagt, Sie sind intolerant, mein lieber Mann. Und dann sagst du es auch noch. Da habe ich gesagt, ja, ich erwarte von Ihnen als Politiker, dass Sie ehrlich sind. Und von mir können Sie das auch erwarten. Und so geht es im Moment auch nicht, wenn wir unsere Bibel lesen, dass eine Regierung versucht, ein Gesetz durchzubringen, dass ungeborene Kinder bis zum 9. Monat noch umgebracht werden können. Das geht nicht. Da müssen wir unseren Mund aufmachen. Und es geht auch nicht, dass wir in unseren Häusern, in christlichen Häusern, Menschen unterstützen, die sagen, ich will nicht mehr leben. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz heikler Punkt. Aber assistierter Suizid, ich habe das an dieser Stelle, glaube ich, schon mal gesagt, das ist etwas, was ich von meinem Glauben her nicht unterstützen kann. Und wenn Sie sowas sagen, dann werden Sie ganz schnell in die Ecke gestellt. Mich hat mal ein Rundfunkreporter etwas gefragt, ich habe geantwortet, ich habe gar nicht gewusst, was der mit dem Bericht macht. Dann ruft mich meine Frau am Abend an und sagt, du bist heute als ein ganz konservativer Knochen hingestellt worden im Bayerischen Rundfunk. Haben Sie es gehört, Sie jetzt nicht vergessen. Ein ewig gestriger, ja, ist nicht schön. Ist auch nicht schön, wenn Sie am Brückensender ein großes Plakat lesen. Die Kirche hat verhindert, dass heute verkaufsoffener Sonntag bei uns sein kann, weil wir uns für den Sonntag eingesetzt haben. Und in Ansbach, wo ich ja mal war, da steht der Dekan schon noch für Kirche. Aber Sonntag darf nicht zum Werktag werden. Ja, und dann, das habe ich mir noch länger überlegt, aber ich werde es Ihnen jetzt sagen, gibt es ja noch einen Problempunkt, unter dem wir im Moment alle leiden. Seit einer Woche haben wir einen zweiten Krieg, der in den Medien ist. Wir haben noch viel mehr. Die sind halt nicht interessant, weil es da keine Bodenschätze und nichts weiter gibt. Aber in Israel ist Krieg. Und das, was das jüdische Volk dort erlebt und auch bei uns in Deutschland, das kann uns Christen nicht kalt lassen. Und auch nicht, so wie ich es diese Woche mal gehört habe, neutral. Was wir in den Medien hören, das ist eine gefilterte Wahrheit. Durch die Kontakte, die vor allem meine Frau nach Israel und den Menschen dort hat, und zu den Menschen hat, das, was tatsächlich passiert ist, ich will das gar nicht beschreiben, ich kann es auch nicht, dann müsste ich das Reden aufhören. Aber was jetzt geschieht, ist seit dem Holocaust, im Dritten Reich, nicht mehr geschehen. Und als Deutscher und vor allem als Christ kann man eigentlich nicht schweigen. Ich bin unendlich dankbar. Man kann unsere Kirche kritisieren, von vorn bis hinten. Aber an einem Punkt, da waren sie richtig stark. Unsere Synode hat beschlossen, dass die Verfassung unserer Kirche erweitert wird, die Präambel. Und darin steht, dass wir als Christen aus dem von Gott erwählten Volk der Juden hervorgegangen sind. Paulus schreibt, Römer 9 bis 11, wir sind eingepfropft. Wenn wir Lieder singen von der Erlösung wie gerade, machen wir uns bitte bewusst, der Jude Jesus ist für uns gestorben, der eigentlich nichts mit uns zu tun haben müsste. Und dieses Volk Israel war, ist und wird der Augapfel Gottes bleiben bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Und wir als Christen sind durch den Juden Jesus erlöst und gehören zum Volk Gottes als Eingepfropfte. Und darum berührt uns das auch, was in Israel passiert. Und es geht nicht nur um den Krieg. In deutschen Städten sind wieder Stimmen und Meinungen laut geworden, dass wir dieses Volk der Juden endlich ausrotten sollten. Ein türkischer stellvertretender Minister aus der Regierung in Ankara stellt sich hin und sagt, wir müssen die umbringen. Und unsere Medien bringen das. Das heißt nicht, dass wir alles, was dieser Staat Israel an Politik treibt, und da gab es in den letzten Jahren vieles, für gutheißen, auf keinen Fall. Aber das heißt, wir Christen stehen auf, weil das Wort Gottes uns sagt, Gott wird dieses Volk der Juden, das 1900 Jahre im Nichts verschwunden war, verstreut über die ganze Erde, das 48 auf einmal wieder ein Stück Land bekam, Gott wird dieses Volk der Juden, sein Volk, nicht loslassen. Auch jetzt nicht. Und wenn dieses Wort wahr ist, dann sind ja auch die anderen Worte wahr, die wir so gerne hören. All eure Sorge werft auf ihn. Er sorgt für euch. Durchs dunkle Tal, der Herr geht mit uns. Das ist ein Wort an sein Volk gewesen, nicht an uns als erstes. Und wenn wir uns das alles bewusst machen, dann sind wir als Christen auch gerufen, dort, wo es nötig ist, Stellung zu beziehen. Liebe Lichtblickgemeinde, auch unsere Welt in Burg Oberbach, in Sommersdorf, in Ansbach, in Jocksberg und wo wir herkommen, sie braucht Menschen, die sich zu ihrem Glauben bekennen. Nicht mit Schals, nicht mit dem Gesangbuch unterm Arm, sondern durch die Art, wie wir leben und wie wir uns äußern auf aktuelle hochpolitische Ereignisse. Nicht wir und unsere Meinung sind das Wichtigste, sondern das, was Gott in seinem Wort in der Bibel sagt. Und darum steht auf, wenn ihr Christen seid, bekennt euch. Zum Schluss noch ein kleines Beispiel, dass das nicht einfach ist. Ich habe so eine Predigt, ist jedes Jahr dran, am 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest in Oberfranken gehalten. Am nächsten Tag haben sie von unserem Gemeindesaal die Scheiben eingeworfen gehabt. Also so ganz sich zurückziehen in die Komfortzone, wo alles passt, das ist nicht der Weg der Christen. Salz sind sie, Licht sind sie. Durch sie soll die Welt erkennen, dass dieser Gott immer noch am Wirken ist. Dazu viel Kraft, viel Weisheit und viel Mut. Aber seid nicht allein Hörer des Wortes, nicht meine Worte, sondern des Jakobus, sondern seid auch Täter. Amen.